Ja, bereits 2022 hat Georgien einen Beitrittsantrag für die Aufnahme in die EU gestellt und die Verhandlungen sind, irgendwie stocken, könnte man sagen. Nachdem die EU gemahnt hat, ja, Georgien solle mal ein bisschen mehr sich bemühen, Reformanstrengungen, wie das so schon heißt, gab es dann quasi so ein bisschen einen Cut im weitesten Sinne. Die georgische Regierung hat sämtliche Verhandlungen bis 2028 ausgesetzt und auch die EU hat 2024 gesagt, naja, so im aktuellen Stand macht das keinen Sinn mehr. Und die Frage ist, wie geht's jetzt weiter? Wie ist die Zukunft von Georgien für die Europäische Union? Gibt es da eine Aufnahme? Ist es nicht eigentlich wichtig, an Georgien sich anzunähern, geostrategischer Art? Was macht da Sinn? Und alles das wollen wir heute in unserer zweiten Folge der Sommerreihe besprechen, zusammen mit Felix Klauser. Und wir sind gespannt, um was es heute sich alles so drehen wird. Damit würde ich sagen, let's go.
Der Politikgeflüster Podcast.
Eine Villa thront über den Dächern von Tiflis, ihr Erbauer lenkt das Land. Georgiens reichster Mann bietet Sina Ivanishvili, Strippenzieher und Chef der russlandfreundlichen Regierungspartei, georgischer Traum. Gut zwei Wochen nach der Wahl sitzt er noch immer fest im Sattel der Macht. Doch wohin geht die Reise für Georgien? 3 Stunden entfernt von Tiflis am Fuße des Kaukasus. Wir fahren nach Satschrere, die Heimatregion Ivanishvilis. Villen sind hier rar, doch immerhin die Dächer neu, die Schulen auch. Klar, wem Satschrere das verdankt. Der Bürgermeister der Stadt heißt Ivanishvili. Die Ähnlichkeit zu Ivanishvili ein Zufall? Der entfernte Verwandte erzählt uns, dass man es mit Nachnamen manchmal eben flexibel halte. Seine Loyalität aber ist eindeutig.
Vizina Ivanishvili hat eine Menge Gutes getan. Und das macht er auch heute noch. Nicht nur in Satschrere, eigentlich in jeder Region.
Der Politik-Podcast vom EHG.
Eine Gerichtsverhandlung in Tiflis, der Hauptstadt von Georgien, gestern. Es entstehen Tumulte, als Nika Melia, ein führender Oppositionspolitiker, in Untersuchungshaft genommen wird. Das Vorgehen gegen ihn folgt ähnlichen Fällen in den vergangenen Monaten. Die Regierungspartei Georgischer Traum verfolgt einen harten Kurs gegen Opposition, Kritiker und Demonstranten. Heute tritt nun ein weiteres Gesetz in Kraft, gegen das in den vergangenen Monaten tausende Menschen auf die Straße gegangen sind. Das sogenannte Gesetz über ausländische Agenten. Dadurch müssen sich NGOs, Vereine, Stiftungen, aber auch viele zivilgesellschaftlich engagierte Privatleute, die Geld oder Aufträge aus dem Ausland erhalten, beim georgischen Antikorruptionsbüro registrieren.
Ja, sag mal, TM, wenn du an Georgien denkst, als Land Nummer 2 in unserer kleinen Sommerreihe, an was denkst du dann?
Dann denke ich an die Sprache. Ich bin so ein kleiner Sprachinteressierter und die georgische Sprache ist unfassbar interessant, gerade weil sie auch nicht zu den Indoeuropäischen gehört und man da unfassbar lange Konsonantenreihen bilden kann. Deswegen, wenn man mal extrem viel Zeit hat und sich eine Sprache mit 7 Fellen angucken will, mit interessanter Phonologie, dann georgisch ist auch eine Ergativsprache, kann ich empfehlen, ist spannend.
Jetzt mal unter uns, kannst du da jetzt irgendeinen Satz auf georgisch sagen?
Nö, absolut nicht. Okay, wenn ich auf jeder Sprache, mit der ich mich beschäftige, einen Satz sagen könnte, dann wäre ich schon ziemlich krass, glaube ich. Ich finde einfach nur die Sprache spannend.
Okay, gut. Du bist auch so ziemlich krass auf andere Weise. Aber okay, sehr schön. Das war nicht das Erste, was ich gedacht hätte, aber auch nicht schlecht. Insofern, ja, herzlich willkommen zur zweiten Folge unserer kleinen Sommerreihe. Ihr wisst ja, im Sommer, in der Pause, die wir offiziell machen, schauen wir uns immer ein Thema schwerpunktmäßig an. In diesem Sommer sind es EU-Beitrittskandidaten. Was wäre naheliegender als EU-Beitrittskandidaten? Aber tatsächlich ist es sehr interessant, nach der ersten Folge, in der wir den Blick geworfen haben, ja auf Serbien, geht es heute um Georgien. Und wir versuchen uns wieder so ein bisschen in der gleichen Struktur zu halten. Das heißt, zunächst einmal zu schauen, was sind so ein paar Grundlagen, was ist wichtig, um über das Land zu wissen, wenn man sich so ein bisschen an den Kopenhagener Kriterien entlang hangelt, also wirtschaftlich, politisch, gesellschaftlich, und dann so ein bisschen zu schauen in der Diskussion, macht das nun Sinn, in Georgien aufzunehmen. Aber wir sind heute nicht alleine, wir brauchen noch ein paar andere, die uns hier unterstützen in unserer Runde und auch an euch alle anderen. Ich glaube, aha macht den Beginn, ist die Frage die gleiche. Wenn ihr an Georgien denkt, an was denkt ihr dann?
Ja, ich denke leider auch automatisch an ein anderes Land, und zwar in Russland und die engen Verknüpfungen zwischen Georgien und Russland und wie wenig verständlich sie aus unserem Blickpunkt sind, aber doch ja einfach unglaublich wichtig, wenn wir heute über Georgien sprechen, insgesamt.
Ich als Musik und insbesondere Eurovision Song Contest Freak und Nerd und fragwürdige Person. Bei mir erweckt Georgien als erstes eben die Erinnerung an Beiträge aus den letzten Jahren, zum Beispiel aus diesem Jahr, wo ein Lied sehr stark polarisierte, was Freedom hieß, in einem, also was von einem staatlichen Sender ausgewählt wurde, in einem Land, was durchaus problematische Beziehungen zu Freiheit hat, beziehungsweise zu einer leichten autoritären Regierung in der letzten Zeit sich befindet. Und das ist das Erste, woran ich gedacht habe, persönlich.
Ja, so ein bisschen wie RB musste ich auch in die Musikrichtung denken. Ich habe aber nicht an den Eurovision Song Contest gedacht, sondern ans Akkordeon, weil Georgien auch einer der Staaten ist, wo das Akkordeon so kulturell eine halbwegs sinnvolle Bedeutung hat. Gibt es viele Staaten auf der Welt, zugegebenermaßen, aber das ist so mir in den Kopf gesprungen, als jemand, der selber Akkordeon spielt.
Da sind wir sehr musikalisch hier heute unterwegs, aber gar nicht schlecht. Wer auch musikalisch ist, durch und durch, ist Hans. Hallo Hans, schön, dass du da bist.
Hallo.
Ich weiß gar nicht, ob das gestimmt hat, mit dem durch und durch musikalisch. Zumindest tanzen kannst du ziemlich gut, habe ich mir sagen lassen. Hans, wenn du an Georgien denkst, an was denkst du dann?
Ich denke dran, dass ich mal in Tiflis war. Das war im Jahr 2003, als in der journalistischen Begleitung des damaligen Außenministers Joschka Fischer. Der hat eine Kaukasusreise gemacht, also die drei kaukasischen Staaten, Georgien, Armenien, Aserbaidschan. Und das waren also drei Staaten am Rande der ehemaligen Sowjetunion. Und das war damals noch fast präsent. Und mir ist klar geworden, diese drei Staaten innerhalb von einer Woche oder einer halben Woche, welche unglaubliche kulturelle Vielfalt, das habt ihr auf anderer Ebene schon angesprochen, man da erlebte. Und mir ist dann nochmal klar geworden, inwiefern diese frühere Sowjetunion, die drei Staaten gehörten ja fest dazu, einfach ein Stück weit auch ein Zwangsbündnis gewesen war, das im Grunde Völker, Kulturen sich einverleibt hat und dass sowas eben nicht auf Dauer gut gehen kann. Und dieses Gefühl wirkt bis heute.
Ich glaube, das Gefühl wird heute auch nochmal für die Diskussion nachher sehr wichtig. Die Beziehung zu Russland in Georgien ist ja auch nicht ganz unwichtig. Insofern würde ich vorschlagen, wir gehen in unserer Runde gemeinsam in das Gespräch. Natürlich brauchen wir dafür einen Experten, denn wir wollen ja nicht bloß über musikalische Beiträge sprechen, sondern auch über die politisch und gesellschaftliche Situation in dem Land. Und wir sind sehr dankbar, dass wir jemanden gewinnen konnten, der jetzt vielleicht nicht selber in Georgien gerade ist, aber zumindest für die Region mit zuständig ist. Bei uns heute zu Gast ist Felix Klauser. Hallo, Herr Klauser.
Hallo, danke, dass ich hier sein kann.
Ja, wir danken vor allen Dingen sehr. Vielleicht sagen Sie ganz kurz was über sich. Warum sind Sie derjenige, mit dem man über Georgien sprechen muss?
Ah, ich glaube, ich bin nicht unbedingt derjenige, mit dem man über Georgien sprechen muss. Da gibt es sicherlich viele, viele andere Leute, mit denen man sehr gut darüber sprechen kann. Aber ich bin fürs ZDF tätig als Reporter, der für unser Auslandsstudio Moskau arbeitet. Bin jetzt gerade auch in Moskau in dem Moment, wo wir hier sprechen. Und unser Berichtsgebiet umfasst eben nicht nur Russland, sondern auch den Kaukasus, Zentralasien. Und da gehört Georgien auch mit dazu. Ich war im letzten Jahr ziemlich häufig in Georgien, 6-mal insgesamt, für längere Drehreisen, auch für aktuelle Berichterstattung rund um die Parlamentswahlen, um die Präsidentschaftswahlen danach. Und das ist, glaube ich, auch das, woran ich denke, wenn ich an Georgien denke, an die politisch wahnsinnig aufgeladene Situation, auf die enorme Spaltung, die das Land mit sich bringt momentan, die auch immer mehr dafür sorgt, dass es Entwicklungen gibt von der Regierung, immer autoritärer zu werden. Auf der anderen Seite nach wie vor eine proeuropäische Opposition und Menschen, die nach wie vor sehr, sehr gerne Teil der Europäischen Union wären. Und das ist natürlich für uns eine journalistisch super spannende Situation. Daran denke ich und nicht unbedingt nur an Musik, aber auch an Essen, weil georgisches Essen sehr, 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 sehr interessant ist, sehr lecker ist und hier in Russland tatsächlich so ein bisschen vielleicht wie der Italiener in Deutschland ist. Also Georgier gibt es hier an jeder Stelle und wir ernähren uns, würde ich sagen, zu 75% eigentlich georgisch hier in Moskau.
Was isst man da so, wenn wir schon mal jetzt bei Essenstipps sind? Der georgische
Tchapuri ist als sehr gern gesehen. Das ist ein Also wenn ich jetzt sage, eine Pizza, dann würden die Georgier wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Es ist auch keine Pizza, es ist eigentlich ein Brot mit sehr, sehr viel Käse, unterschiedlichen Käsearten. Die Georgier sind da generell relativ käseaffin. Und ansonsten Khinkali, das sind eine Art Maultasche, muss man das wahrscheinlich erklären, größer, mit Fleischfüllung auch. Und das sind so, würde ich sagen, zwei Klassiker, die zur georgischen Küche auf jeden Fall dazu gehören.
Gut, haben wir jetzt also Musik und Kulinarik auch schon abgefrühstückt. Sehr, sehr schön. Herr Klauser, vielleicht bevor wir gleich auf das Land selber gucken. Sie haben ja gesagt, dass Sie als Journalist quasi ja tätig waren, für das Berichtsgebiet zuständig waren und vor Ort ja schon waren. Gerade aus Ihrer Zeit im letzten Jahr. Wie sind so Ihre Wahrnehmungen als Journalist vor Ort gewesen in Georgien? Kann man da halbwegs sich frei bewegen? Haben Sie irgendwelche Restriktionen gespürt, gerade als Europäer? Oder wie war Ihre Wahrnehmung?
Es ist schon so, dass wir uns da frei bewegen konnten, dass wir auch frei durchs Land reisen konnten. Wir machen das dann in solchen Gebieten, wo wir nicht ständig sind, sondern jeweils für Drehreisen eigentlich hinfahren, machen wir das mit Producern, also Leuten tatsächlich aus dem Land. Das sind in dem Fall Leute, die in Tiflis leben und die uns dann begleiten, weil sie eben auch Georgisch sprechen. Die Sprache ist tatsächlich sehr spannend, aber auch sehr herausfordernd für deutsche und europäische Ohren. Bei mir hat es auch noch nicht zu so viel mehr gereicht als Gamajoba, was guten Tag heißt und was wahrscheinlich komplett falsch ausgesprochen wird nach wie vor. Aber wir sind unterwegs gewesen, viele sind viel gereist und das geht nach wie vor sehr gut. Es ist so, dass, glaube ich, wir als europäische Journalisten bestimmt auch ein bisschen anders betrachtet werden und anders behandelt werden, vermute ich, als georgische oder kann man sicher sagen, als georgische Journalisten, die gerade, wenn sie eher pro oppositionsnah berichten, momentan massiv unter Druck stehen und Repressionen erfahren, die sich in den letzten Monaten nochmal deutlich verschärft haben. Das klingt für uns mal ein bisschen komisch, weil Pro-Oppositionskanäle, Fernsehkanäle und Pro-Regierungskanäle gibt es so bei uns in Deutschland in der Form ja nicht. Und wir versuchen irgendwie neutral in der Mitte zu stehen und kritisch über beide Seiten im Zweifelsfall zu berichten. In Georgien ist das ein bisschen anders und da sind die georgischen Journalisten, die Pro-Opposition eher sind, momentan massiv unter Druck. Für uns war das aber so nicht. Also wir konnten uns frei bewegen, wir konnten auch auf den Protesten frei drehen. Und ich habe nicht gemerkt, dass es da jetzt, weiß ich nicht, Leute gäbe, die uns genau beobachtet halten oder dass uns Polizisten oder andere Staatsvertreter an unserer Berichterstattung gehindert hätten. Ich glaube, man wirft da schon bestimmt ein genaues Auge drauf, wie berichtet wird und schaut da sicherlich drauf. Aber es ist nicht so, dass wir eingeschränkt gewesen wären.
Das ist ja schon mal gar nicht schlecht, dass Sie beschreiben, dass die Situation zumindest frei für die Berichterstattung ist. Vielleicht fangen wir mit der politischen Situation in Georgien an. Sie haben ja schon gesagt, dass da entsprechende Wahlen im letzten Jahr gewesen sind. Vielleicht erstmal für den Laien. Wie kann man uns das politische System Georgiens vorstellen im Vergleich auch zu kontinentaleuropäischen? Und wie ist die aktuelle Situation, wenn Sie die versuchen würden, so ein bisschen zu umreißen?
Genau, also im vergangenen Jahr gab es sowohl Präsidentschafts- als auch Parlamentswahlen. Es gibt also einen Präsidenten in Georgien. Das Parlament ist aber eigentlich das entscheidende Organ, was den eher wichtigeren Part hat. Die Präsidentin oder der Präsident hat eher repräsentativen Charakter. Und letztes Jahr gab es eben erst im Oktober die Parlamentswahlen, wo die Stimmung eigentlich im Vorhinein schon massiv aufgeheizt war, weil es vorher ein Gesetz gab, was durchgesetzt worden ist von der Regierung, was Oppositionelle in Georgien eigentlich mit dem russischen Agentengesetz vergleichen. Da sprechen wir bestimmt später auch nochmal drüber. Aber das hatte dafür gesorgt, dass es eigentlich schon vorher im Jahr im Mai 2024 riesige Proteste gab, insbesondere in Tiflis, wo Tausende auf die Straße gegangen sind von der proeuropäischen Opposition. Und nach der Parlamentswahl, die von Manipulationsvorwürfen überschattet war, die Opposition nicht anerkannt hat, wo sich die Regierungspartei Georgischer Traum knapp durchgesetzt hat, war das eigentlich in Tiflis eine sehr erstaunliche Situation für uns, weil es erstmal gar nicht zu Protesten kam oder nur zu sehr, sehr kleinen Protesten. Und wir hatten eigentlich als Journalisten, europäische Journalisten, das Gefühl, das Land war eigentlich erstmal eine Art Schockstarre. Also man wusste gar nicht genau von Seiten der Opposition, wie reagiert man jetzt auf diese Wahl, weil die Manipulationsvorwürfe auch gar nicht so konkret waren. Also es ging darum, dass Wähler unter Druck gesetzt worden sind, dass womöglich auch im Vorhinein schon Stimmen gekauft worden sind. Aber es war nicht so, dass man an den Wahlurnen selber massive Manipulationen sehen konnte. Und deshalb hatte man das Gefühl, für 2-3 Tage wusste die Opposition nicht wirklich, wie man jetzt damit umgeht. Und die größeren Proteste, die dann gestartet sind, die fanden eigentlich erst statt, nachdem die neue Regierung dann verkündet hat, dass man eben wie Sie ja am Anfang schon erzählt haben, den Beitrittsprozess erstmal nicht weiter fortführen möchte mit der Europäischen Union. Und das war eigentlich der Moment, wo dann wirklich die Massen wieder auf die Straße gegangen sind. Und das ist nach wie vor so. Also wir sind im engen Kontakt mit unserer Producerin in Georgien und sprechen regelmäßig mit ihr. Und eigentlich gab es tagtäglich seitdem Proteste. Da gehen jetzt natürlich nicht mehr Zehntausende auf die Straße. Insbesondere wenn es regnet, sind die Georgier da auch schnell mal nicht ganz so protestfreudig. Aber eigentlich ist immer was los vor dem Parlament und irgendjemand ist immer da. Und eigentlich kann man sagen, seit dieser Verkündung, dass man nicht mehr Teil der Europäischen Union so schnell werden möchte, hat eigentlich jeden Tag jemand protestiert vor dem Parlament in Tiflis.
Herr Hans hat mal den Begriff eigentlich für Deutschland von Schönwetterdemokraten gemacht. Der passt jetzt nicht ganz, ich weiß, aber da fiel mir gerade wieder ein an der Stelle. Weil wir gerade bei Parteien gewesen sind, die haben ja schon den georgischen Traum genannt als den Wahlgewinner. Vielleicht so ein bisschen, der Vergleich ist immer gemein, ich weiß, aber wenn man so ein bisschen vergleichen müsste vom Parteiensystem mit Deutschland, wo stehen die einzelnen Parteien von ihren Positionen her, wenn man so ein bisschen eine Grundorientierung hat? Auch wenn diese Rechts-Links-Schemata überholt sind, aber für die Orientierung vielleicht helfen sie.
Also ich denke, die entscheidende Partei in Georgien ist ja der georgische Traum. Die Partei der Bizina Ivanishvili, den wir vorhin auch schon kurz gehört haben, den Namen der Partei vorsteht und der eigentlich der Strippenzieher hinter dieser Partei ist. Und das ist eine Partei, die auch erst sehr proaktiv für sich reklamiert hat, dass man Teil der Europäischen Union werden möchte, auch Reformen erst vorangetrieben hat und die dann aber in den vergangenen Jahren eben immer weiter deutlich konservativer geworden ist. Und Georgien ist ja schon ein sehr, sehr konservatives Land als solches. Und zu diesem konservativen Touch, sage ich mal, kam dann eben über die letzten Monate auch immer mehr der autoritäre Teil dazu. Jetzt ist es mittlerweile so, dass man immer noch sagt, man möchte Teil der Europäischen Union werden, aber eben erst 2028 diesen Beitrittsprozess wieder aufnehmen. Und man sagt jetzt, wir müssen das eben mit unseren eigenen Werten, mit unserer eigenen Geschwindigkeit machen und sozusagen auf dem georgischen Weg. Und gleichzeitig merkt man schon, dass der georgische Traum versucht, immer schon auch die russische Perspektive mit im Auge zu haben, weil eben der große Nachbar Russland ist. 20% von Georgien sind immer noch von Russland besetzt. Und man muss irgendwie schauen, dass man mit Russland als Nachbarland klarkommt. Und das ist eigentlich der Wechsel, den es jetzt gegeben hat in der Politik des georgischen Traums und der immer deutlicher spürbar wird, dass man versucht, einen Weg zu finden zwischen Russland und der Perspektive der Europäischen Union eigentlich entlang zu steuern. Und wenn man auf die Opposition schaut, dann fällt eigentlich vor allem auf, dass die sehr gespalten ist, sehr zersplittert ist, dass es keine richtigen Koalitionen innerhalb der Opposition gibt. Da versucht man immer wieder, Koalitionen zu schmieden, eben gegen den georgischen Traum. Aber so wirklich gelingt es nicht. Es gibt in Georgien viele Parteien, die dann unterschiedliche Oppositionsleader auch haben. Das ist ein Begriff, der bei uns in den Gesprächen mit unserer Producerin sehr häufig fällt. Aber einen wirklichen Oppositionsleader kann man eben eigentlich doch nicht ausmachen. Und auch die proeuropäische Präsidentin Salome Zurabishvili, die ja im letzten Jahr noch im Amt war und jetzt mittlerweile nicht mehr im Amt ist, die hat es nicht geschafft, diese Opposition eigentlich hinter sich zu vereinen. Und ich denke, das ist auch einer der großen Knackpunkte oder eines der großen Probleme der georgischen Opposition, dass man es eben nicht schafft, geschlossen aufzutreten und ein wirkliches Bollwerk in Anführungszeichen gegen den georgischen Traum zu bilden.
Aha, du kannst gerne gleich.
Ich habe dazu eine Frage zur Opposition. Inwiefern unterscheiden sich die einzelnen Ansichten? Also wie ist die Zersplitterung begründet? Worin liegt die?
Also wenn ich ganz ehrlich bin, dann bin ich bei den unterschiedlichen parteipolitischen Strömungen innerhalb der Opposition auch nicht so firm, dass ich jetzt sagen könnte, Partei A, zum Beispiel Lelo, würde sehr klar politisch in der Richtung sein und andere Parteien sehr klar in der anderen, weil wir in unserer Arbeit vor Ort häufig praktisch die Position des georgischen Traums und der Regierungspartei betrachtet haben und dann darüber gesprochen haben mit den Menschen auf der Straße oder mit einzelnen Oppositionspolitikern, wie die sich im Vergleich dazu darstellen. Aber für uns sind die einzelnen Oppositionsparteien eben, weil die Opposition sehr zersplittert ist, nicht in dem Sinne überhaupt in die Größenordnung gelangt, dass man sagen könnte, das ist jetzt der entscheidende Part, auf den wir schauen müssten, die entscheidende Partei, weil die eine tatsächliche Relevanz einen eigentlichen Counterpart zum georgischen Traum bilden könnte. Das ist für uns eigentlich in der letzten Zeit und in der Berichterstattung in dem Sinne nicht so entstanden.
Das ist jetzt nicht ganz zu dem, was Aha vorher gesagt hatte. Mir ist nur aufgefallen, irgendwie, ich habe das Gefühl, es gibt in der georgischen Politik super viele Widersprüche zueinander. Also zum einen ist es ein sehr konservatives Land, zum anderen gibt es dann aber diese Gleichstellungsgesetze für LGBTQ-Leute, die dann durchgedrungen werden. Und dann sagt man, ich glaube, Georgischer Traum hieß die Partei da, sagt, Georgien muss an sich erstens selbst denken und dann gleichzeitig war doch diese, da gab es doch irgendeine Frau, die ein hohes Amt gekriegt hat, die aber französisch und georgisch ist, oder nicht? Also das ist doch durchgängig irgendwie von Widersprüchen geprägt, kriege ich so das Gefühl, diese Politik.
Genau, ich glaube, das kann man sicherlich so sagen, dass es ein Land ist, was politisch von sehr starken Gegensätzen und teilweise auch von Widersprüchen ja, geprägt wird und durchzogen ist. Also die Politik des georgischen Traums zu sagen, wir wollen weiterhin in die Europäische Union und Teil der Europäischen Union werden und gleichzeitig verfolgt man die Politik, die man jetzt in den letzten Monaten gesehen hat, ist ja auch ein Widerspruch, der sehr, sehr offensichtlich ist und den man dann eben damit löst, dass man sagt, naja, wir brauchen eben noch mehr Zeit und wir müssen es auf unsere Art und Weise machen. Aber de facto ist ja wahrscheinlich kein Beobachter von außen der Meinung, dass man mit der aktuellen Politik irgendwie auf dem Weg Richtung Europäische Union wäre. Und das zieht sich durch zu der Frau, die du angesprochen hast. Das ist tatsächlich Salome Zurabishvili, die ich vorhin angesprochen habe, also die ehemalige Präsidentin des Landes oder die selber sagt, dass sie nach wie vor amtierende Präsidentin ist, weil sie die Präsidentschaftswahl im vergangenen Jahr auch nicht anerkannt hat, genauso wenig wie die Opposition. Der Präsident oder die Präsidentin wird in Georgien von einer parlamentarischen Versammlung eigentlich gewählt und der größte Teil dieser Versammlung war eben aus dem georgischen Traum besetzt und von regierungsnahen Mitgliedern. Und dementsprechend hat die Opposition im letzten Jahr gesagt, dass man auch diese Wahl, diese Präsidentschaftswahl nicht anerkennt. Und Frau Zurabishvili ist in Frankreich, wenn ich das richtig weiß, aufgewachsen, hat beide Staatsbürgerschaften und war trotzdem Präsidentin Georgiens. Also ich glaube, auch da, ja, ein gewisser Widerspruch, aber der Widerspruch zum Beispiel, wenn man auf die Politik des georgischen Traums schaut, ist sicherlich noch ein bisschen größer.
Ja, ich wollte da mal einhaken. Also ich finde es großartig, dass wir jetzt endlich eine Podcast-Folge über einen Staat im Kaukasus aufnehmen, weil ich die Region unfassbar spannend finde. Gerade aufgrund der vielen Volksgruppen, die da zusammenkommen. Auch in Georgien gibt es ja über 26 Ethnien, die relevant sind. Und im Zusammenhang damit, aber auch im Zusammenhang mit dem, was Sie bereits beschrieben haben, wie dynamisch schätzen Sie die Situation in Georgien ein? Sie meinten ja, Sie haben die Kaukasusreise gemacht. Sie haben sich also dort durchaus ein Bild machen können. Und Sie meinten ja auch, dass es mehrfach immer wieder eigentlich Protestaktionen gibt, verschiedene politische Bestreben gibt, die auch von der Bevölkerung ausgehen. Also eigentlich ist es ja ein Land von der Beschreibung her, die wir jetzt bekommen haben, das großes demokratisches Potenzial hat, ob des Interesses, das die Bevölkerung an Demokratie und an der Partizipation zeigt oder nicht?
Auf jeden Fall. Also definitiv. Und ich denke, diese 70% der Georgierinnen und Georgier, die sagen, sie wollen gerne Teil der Europäischen Union werden, die sprechen ja erstmal für sich. Man muss dann ein bisschen einschränken, glaube ich, dass insbesondere auf dem Land viele Leute auch nicht wirklich wissen, worauf sie sich da einlassen, in Anführungszeichen, oder für die, glaube ich, die Europäische Union ein Begriff ist, der natürlich präsent ist und der mit Freiheit und Demokratie und so weiter verbunden ist. Aber viele von den Menschen auf dem Land in Georgien waren noch nie in einem Land, das Teil der Europäischen Union ist. Und ich glaube, da ist es dann eher ein Schlagwort, was verfängt. Das ist natürlich in den Städten, insbesondere in Tiflis, mit einer sehr jungen Bevölkerung, sehr liberalen Bevölkerung, auch deutlich besser gebildeten Bevölkerung schon anders. Da weiß man natürlich viel, viel mehr, was die Europäische Union letztendlich bedeutet. Und da ist, glaube ich, dieses Wissen über die EU deutlich fundierter. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Genau, also insofern, ja, das ist ein Land mit einem hohen demokratischen Potenzial, aber diesem Potenzial wird es natürlich gerade immer schwieriger gemacht von der Regierung, von der Regierungspartei Georgischer Traum und eben auch von den autoritären Maßnahmen, die da einfach durchgezogen werden. Also in Bezug auf Journalisten aus Georgien selber, in Bezug auch auf Oppositionelle und Auch bei den Protesten war es so, dass die Polizei ja teilweise sehr, sehr rabiat gegen die Protestierenden vorgegangen ist. Also das ist schon letztendlich ein demokratisches Potenzial, was momentan massiv unter Beschuss steht.
Wobei sich an der Stelle dann mal die Frage stellt, und da bin ich eigentlich interessiert dran, weil ich so richtig nicht eine Erklärung gefunden habe, woher kommt denn dieser extreme Drang Richtung Autoritarismus in letzter Zeit? Also, weil man könnte ja sagen, der georgische Traum ist relativ stabil an der Regierung. Wenn man seinen Umfragen so Glauben schenken mag, sind die ja auch, haben die hohe Zuspruchswerte, auch deshalb, weil sie ja eine relative Wohlfahrt gebracht hat, also ziemlich hohe Wachstumswerte hatte die Wirtschaft und. Dann stellt sich ja erst recht die Frage, woher kommt das dann? Ist es so typische Entwicklung der Zeit, dass quasi das Gedankengut stärker wird, einen starken Staat, einen starken Führers hervorkommt, oder hat das andere Gründe? Wohin sehen Sie diesen Drall Richtung, wir sind jetzt dominanter, begründet?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass es schon geopolitische Hintergründe hat, dass man seit dem Krieg in der Ukraine deutlich stärker nochmal darauf schaut, in Georgien, wie können wir uns eigentlich positionieren und was passiert, wenn wir diesen Weg Richtung Europäische Union oder im Zweifelsfall sogar Richtung NATO irgendwann tatsächlich weiter fortführen und was für Konsequenzen handeln wir uns damit möglicherweise ein, weil man gesehen hat, was in der Ukraine passiert ist und sich die Frage stellt, ob Russland da so mitmachen würde, in Anführungszeichen. In einem Land, wo 20% immer noch von russischen Truppen besetzt sind, kann man, glaube ich, nicht so frei teilweise entscheiden, realpolitisch, wie man das möglicherweise in anderen Ländern machen würde. Und die eigentliche Eskalation im vergangenen Jahr fing ja im Mai schon an, als die Regierung dieses Agentengesetz durchgesetzt hat. Ich glaube, das war ein erster Schritt, mit dem man vielleicht auch getestet hat, wie die Bevölkerung darauf reagiert, wo man versucht hat, diesen Weg sehr klar Richtung Europäische Union ein bisschen aufzuweichen und schon mal zu schauen, dass man eher zwischen diesen beiden Polen, Russland und dem Westen in Anführungszeichen, einen Weg findet. Und ob dann daraus so eine Eigendynamik entstanden ist, wo man irgendwann immer mehr gesehen hat, man muss darauf reagieren, weil Zehntausende auf der Straße sind, das kann ich gar nicht ganz genau einschätzen. Also ich glaube, ich kann die Frage nicht abschließend beantworten. In diesen Protestnächten dann im Oktober nach der Parlamentswahl war es, glaube ich, schon eine Eigendynamik und sicherlich auch irgendwann die Sorge des georgischen Traums oder den Figuren dahinter vor Machtverlust und davor, dass sich diese Opposition dann doch möglicherweise durchsetzt, dass es vielleicht eine Art Regime-Change gibt. Weil man hat dann auch gesehen, nach den ersten Nächten der Eskalation hat sich die Polizei dann irgendwann schon immer weiter zurückgezogen, gab es immer weniger hartes Vorgehen gegen die Demonstranten und irgendwann hat man sich dann damit begnügt, dass man eine Drohkulisse aufgebaut hat. Also am Abend schon die Hundertschaften der Polizei schwer bewaffnet, die Wasserwerfer etc. vorgefahren sind und man den Demonstranten gezeigt hat, wir sind bereit reinzugehen und die Situation nach unserem Wunsch zu gestalten und die Demonstration aufzulösen. Das hat man dann aber irgendwann gar nicht mehr so sehr gemacht, sondern man hat sich damit begnügt, da zu sein und diese Bereitschaft dafür zu zeigen. Und hat dann, glaube ich, auch gemerkt, dass sich ja nichts entwickelt aus den Protesten, eben weil die Opposition es nicht schafft, sich vereint hinter diese Proteste zu stellen. Interessanterweise sind die Menschen, die auf diesen Demonstrationen in Tiflis waren, ganz häufig überhaupt nicht überzeugt gewesen von den georgischen Oppositionsparteien. Die haben sich dann, wenn eher, hinter die Präsidentin, hinter Salome Zurabishvili gestellt. Aber die eigentlichen Parteien haben nicht dazu geführt, dass die Menschen auf die Straße gegangen sind. Das waren andere Bündnisse, die dann dazu aufgerufen haben. Und ich glaube, ja, es war sicherlich ein Stück weit die Sorge davor, dass es eine noch stärkere Eigendynamik gibt, dass möglicherweise die Macht, das Machtfundament von der Regierung irgendwann wirklich in Gefahr in Gefahr kommt. Und jetzt führt man diesen Weg fort und führt ihn gegen Journalisten fort, führt ihn gegen Oppositionspolitiker fort. Vielleicht auch, weil es in diesem Jahr wieder Wahlen geben wird auf kommunaler Ebene. Und mittlerweile muss man sagen, man weiß gar nicht mehr ganz genau, welche Parteien mit welchen Parteivorsitzenden da eigentlich antreten sollen, weil die meisten größeren Parteien mit wichtigeren Parteivorsitzenden, die sitzen mittlerweile im Gefängnis und sind jetzt für 2 Jahre meistens gesperrt für politische Ämter.
Okay, danke. Hans.
Ja, ich versuche mal ein ganz grobes Raster. Gibt es eigentlich irgendwelche strukturelle Parallelen zwischen den politischen Dynamiken in so vielen auch anderen Ländern, ich sag's mal im ganz groben früheren UdSSR-Imperiums, die sich nach dem Zerfall der UdSSR dann als nationale Staaten konstituiert haben. Und bei vielen von denen war dann eine explizite europäische Perspektive. Das schien man dann als neuen sicheren Hafen zu begreifen, sowohl EU als auch NATO. Und dann im Lauf der Jahre haben sich in diesen Gesellschaften und Staaten dann doch sehr stark nationalistische, autoritäre, populistische Strukturen und Mächte durchgesetzt. In ganz unterschiedlicher Weise kann man das von Ungarn über Polen, teilweise auch selbst in der Ukraine war das so und ich finde auch vielleicht in Georgien feststellen. Ist das eine zufällige Beobachtung oder gibt es solche politischen, wie soll ich sagen, Grundströmungen, die in diese Richtung drängen?
Also ich glaube, wenn ich einen Vergleich ziehen müsste, ich bin sicherlich kein Polen und kein Ungarn-Experte, aber die grundkonservative Haltung in der Bevölkerung, die, glaube ich, unterschätzen wir schon manchmal, wenn wir über diese Länder sprechen, den Einfluss der Kirche, der auch ja in Georgien wahnsinnig hoch ist, immer noch die Institution mit den größten Vertrauenswerten. 80% der Georgier sagen, das ist die Institution, der wir am meisten vertrauen. Und das sind natürlich sehr, sehr konservative Strömungen, die da immer noch sehr, sehr mächtig sind. In Polen ist es sicherlich genauso und ich denke in Ungarn ja auch. Also das ist, glaube ich, ein Punkt, der diese Länder vereint und es nutzen dann politische Strömungen für ihre Agenda, auch für populistische Agenden sicherlich. Ich glaube, das ist vielleicht der Punkt, den mir jetzt als erstes einfallen würde. Und ich glaube, das ist schon auch ein Punkt, den wir bei Georgien tendenziell von außen betrachtet manchmal unterschätzen, weil wir, glaube ich, insbesondere in der Bevölkerung auf dem Land gar nicht sehen, wie konservativ diese Strukturen noch sind, was Familienpolitik angeht, was eben Einfluss von der Kirche angeht. Und da gibt es schon auch noch große Unterschiede eigentlich zu anderen, gerade westeuropäischen Ländern. Also wenn man da über Beitrittsperspektiven von Georgien spricht, dann glaube ich, wird da auch sehr schnell gerne übersehen, dass eben die Protestbewegung in Tiflis, wo junge, liberale Menschen auf die Straße gehen, die häufig auch mal in Europa studiert haben zum Beispiel, dass die eben nicht alles sind und nicht das ganze Bild. Und wie ich vorhin schon mal gesagt habe, viele Leute auf dem Land auch sagen, natürlich Europäische Union, das ist super, das verspricht uns Wohlstand, das verspricht uns Freiheit etc. Und wenn man dann aber beispielsweise über Familienbilder etc. sprechen würde, dann glaube ich, sind da die Ideen, die wir in Deutschland haben oder in westeuropäischen Ländern größtenteils haben, von den georgischen Idealen und Ideen gerade auf dem Land wirklich sehr, sehr weit entfernt, muss man sagen.
Wenn ich noch eine Frage hinterher schieben darf, welche Rolle spielen Strukturdefizite, die zum Teil auch noch aus der ehemaligen Sowjetunion kommen, also persönliche Verbindungen, Oligarchensysteme, Korruption, das ist ja ein Phänomen, was wir bislang durchaus auch immer noch in der Ukraine beobachten, was auch in Ungarn, in Polen eine Rolle spielt. Michael Saakaschwili, der Präsident gewesen war nach der Rosenrevolution, ich glaube, er sitzt jetzt in Georgien im Gefängnis. Sein Hauptansatzpunkt war, wenn ich das richtig erinnere, die Bekämpfung der Korruption. Also wenn man diese Strukturen als, ich nenne es jetzt mal, politisch-soziale Krebsgeschwüre einer Gesellschaft ansieht, welche Rolle spielen solche Strukturen aktuell in Georgien?
Genau, was die Korruption angeht, haben Sie völlig recht. Saakaschwili hat damals insbesondere die Korruption massiv versucht zu bekämpfen und war damit, glaube ich, auch relativ erfolgreich. Wenn man sich Oligarchentum anschaut, dann ist wahrscheinlich Georgien das Paradebeispiel dafür, weil eben Bizina Ivanischvili der reichste Georgier, derjenige ist, der auch der mächtigste Georgier ist, der damals in Russland reich geworden ist. Nicht ganz klar, unter welchen Umständen eigentlich. Und der eben der Strippenzieher hinter der Regierung und hinter der Regierungspartei ist. Und das Wort von Bizina Ivanischvili ist in Georgiens Politik das Entscheidende. Und im Zweifelsfall werden dann eben die 70% in Georgien, die sagen, sie wollen Teil der Europäischen Union werden, nicht gehört, weil Vizina Ivanishvili erkennt, welche geopolitische Realität ihn eigentlich umgibt und dann für sich und für sein Land natürlich in Anführungszeichen festlegt, welchen Weg er da für den richtigen hält. Also Oligarchentum ist in Georgien sicherlich ein großes Problem und interessanterweise ist es mittlerweile verboten, von Oligarchen zu sprechen. Das ist, glaube ich, gerade vor wenigen Wochen erst gesetzlich festgelegt worden, dass also es Oligarchen laut Gesetz in Georgien nicht mehr gibt.
Na dann.
Was, TM, willst du?
Ja, ich möchte einfach mal ein bisschen darauf eingehen, was für einen Eindruck ich jetzt entwickle von diesem Staat. Und der Eindruck ist, dass Georgien wie viele andere Staaten auch diesen beschwerlichen Weg zur Demokratie zu beschreiten sucht, beziehungsweise das Volk Georgiens, die Völker Georgiens den beschwerlichen Weg zur Demokratie zu beschreiten suchen, der ja auch in vielen Staaten gescheitert ist. Und die Staaten, die Demokratie haben, brauchten, sage ich mal, auch einige Hindernisse, die sie überwinden mussten. Deutschland ist ja offensichtlich ein Negativbeispiel. Und ich würde gerne, oder die Frage ist ja, diese Entwicklung ist, glaube ich, eine klassische. Also das hat man ja in ganz vielen sowjetischen Nachfolgestaaten gesehen, wie bereits angesprochen wurde. Also war ja in der Ukraine zum Beispiel auch nicht anders. Da haben ja Oligarchen auch eine große Rolle gespielt. Und da braucht es auch erst eine Bewegung von der Bevölkerung ausgehend. Und ich glaube ja, dass die jetzige Situation mit dem Konflikt in der Ukraine, der eskaliert ist, und mit der Instabilität in der gesamten Region und der Schwäche Russlands, dass er sozusagen abgelenkt ist auf andere Bereiche, dass das eine Situation schafft, in der das georgische System, welches jetzt sozusagen Post-Sowjetunion steht, sich mit Herausforderungen konfrontiert sieht und mit einer Realität konfrontiert sieht, die Handlungsbedarf schafft. Und das haben Sie ja gerade beschrieben, dass dieser Handlungsbedarf eben insofern wahrgenommen wird, dass die Bevölkerung in ihren Rechten massiv limitiert wird. Also allein das Verbot von Oligarchen zu sprechen, würde in Deutschland natürlich nicht funktionieren. Eingriff in die Meinungsfreiheit. Politiker werden ins Gefängnis gesteckt. Also insofern, das sind schon drastische Verhältnisse. Und trotzdem gibt es diese Proteste. Und dennoch stellt sich mir die Frage, wie groß ist der Einfluss Russlands noch direkt? Beziehungsweise Russland hält ja zwei Regionen besetzt, Südossetien und Abchasien. Abchasien. Gottes Willen, hätte ich mal die Phonetik nachgeschaut. Aber
Abchasien tatsächlich.
Abchasien, okay.
Abchasien, genau.
Wie relevant ist der Einfluss Russlands tatsächlich in Georgien noch? Also wie versucht Russland da stark unter der Hand Einfluss zu nehmen? Gibt es viel, Versuche von russischen, Spionen, Agenten, Leuten, die halt mit verdeckter Identität in Georgien agieren, wie es ja auch zum Beispiel in der Ukraine der Fall war, in der Donbass-Region, um sozusagen die Region zu destabilisieren oder im Sinne Russlands zu beeinflussen?
Also über die Aktivitäten von Menschen mit verdeckter Identität kann ich natürlich relativ wenig sagen, sonst.
Ich dachte, das wüssten Sie jetzt, da bin ich ja enttäuscht.
Ja, das ist, wenn man in Georgien und in Russland arbeitet, dann gibt es da natürlich immer ein gewisses Potenzial für, aber auch nicht so viel Wissen jetzt von meiner Seite. Aber natürlich ist diese russische Einflussnahme und der Versuch, Einfluss zu nehmen, nach wie vor total da. Und gerade bei Vizina Ivanishvili mit einer Vergangenheit in Russland, wo er eben so reich geworden ist, wie er heute reich ist, stellt sich natürlich die Frage, was es da noch für Verbindungen gibt. Auch was Geldflüsse angeht, was die Unterstützung vom georgischen Raum angeht. Das ist sicherlich, gibt es da diese Fragezeichen nach wie vor. Und ich glaube, aber momentan ist es eigentlich so, dass der georgische Weg schon den Weg schon eingeschlagen hat, der ja nach russischer Lesart wahrscheinlich sehr, sehr zufriedenstellend ist und wo man möglicherweise gar nicht mehr so viel eingreifen muss mit russischer Propaganda. Ich glaube, das läuft ja aus russischer Sicht gerade eigentlich so schon ziemlich gut. Aber diese Einflussnahme kann natürlich in solchen Ländern, die ausgeschlossen werden und gerade in Georgien mit wie du gerade gesagt hast, 20% besetzt, Südossetien und Abchasien, ist dieser russische Einfluss natürlich immer zu spüren. Und das ist auch das, was wir eigentlich, wenn wir unterwegs waren im Land und mit den Menschen gerade auf dem Land gesprochen haben, das, was wir eigentlich immer wieder gehört haben. Also auch ohne ganz aktive Maßnahmen wissen die Georgier ja aus ihrer Vergangenheit, aus dem Krieg 2008 mit Russland, in welcher Umgebung sie leben und dass sie irgendwie mit dem großen Nachbarn klarkommen müssen und dass sie natürlich militärisch komplett unterlegen sind und es da keinerlei Möglichkeiten gäbe, in einem Zweifelsfall Widerstand länger als ein paar Tage wahrscheinlich zu leisten. Also der Krieg 2008 wurde nach 4 Tagen mit einem Waffenstillstand beendet. Und damals hat Russland 40, 50 Kilometer vor Tiflis Halt gemacht. Aber dass so nah an der georgischen Hauptstadt nach wie vor russische Truppen stationiert sind, zeigt ja eigentlich, dass dieser Einfluss immer da ist.
Aha.
Mich interessieren auch die anderen Strömungen. Die EU ist ja ein möglicher Partner für Georgien. Mich interessiert aber noch, welche anderen Optionen es gibt oder ja, was manche, wie manche Georgier das halten. Ja, konkret, welche Staaten als Partner in Betracht kommen und wie sich die, ja, wie sich dies in den Medien, also wie das dargestellt wird, wie sich dies äußert. Jetzt konkret gedacht, China, Iran, etc.
Ehrlich gesagt, Richtung China bin ich mir gar nicht ganz sicher, wie groß der Einfluss und wie groß die Rolle ist. Die Nachbarschaft zum Iran ist auf jeden Fall da und wichtig, gerade jetzt in solchen Zeiten. Also ich habe gerade heute nochmal in Vorbereitung auf dieses Gespräch mit unserer georgischen Producerin gesprochen, die sagt, wir müssen abwarten, was zum Beispiel Flüchtlingsströme jetzt aus dem Iran möglicherweise über Armenien für uns bedeuten und wie sich die Situation bei uns entwickelt. Also diese Nähe zu geopolitischen Konfliktherren, die ist halt in Georgien schon immens und dementsprechend auch immer immer präsent eigentlich in der politischen Situation. Die Medien ist in Georgien ein total, auch da wieder eigentlich ein total gespaltenes Umfeld. Also es gibt, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, diese pro-europäischen oder pro-oppositionsnahen Medien und es gibt die regierungsnahen Medien. Und da findet natürlich eine völlig unterschiedliche Bewertung von Ereignissen statt und wird auf unterschiedliche Perspektiven von Georgien ganz, ganz unterschiedlich geschaut. Aber man muss sagen, dass die oppositionsnahen Medien eigentlich immer stärker unter Beschuss sind, immer stärker unter Druck gesetzt werden, Journalisten festgenommen werden, auch den Oppositionsprotesten teilweise wirklich harter körperlicher Gewalt ausgesetzt waren und man da sehr gezielt auch teilweise auf Journalisten eigentlich losgegangen ist. Das sind dann keine Polizisten oder keine paramilitärischen Einheiten, sondern eigentlich Schlägertrupps, die gar nicht klar dem Staat zugeordnet werden können, wo es bei immer wieder Vorwürfe von der Opposition gibt, dass sie eben staatlich finanziert sind. Und da ist eigentlich die proeuropäische Lesart in den Medien ist immer stärker unter Beschuss.
Vielleicht ganz kurz, wenn ich dazwischen grätschen darf, LW. Ich habe mal geguckt, also zu China tatsächlich gibt es einen interessanten Artikel von Table Media oder Table Briefings, wie Georgien sich von China abhängig macht und zwei Aspekte, die sehr interessant sind. Unter anderem gibt es ein Freihandelsabkommen zwischen Georgien und China, das ermöglicht Georgien 94% ihrer Waren zollfrei auf dem chinesischen Markt zu exportieren. Und da, was ich auch interessant finde, Georgien wird zunehmend als Logistik-Hub zwischen Europa und China genutzt. Dadurch, dass sie über Russland nicht können, ist Georgien quasi so der Zwischenpunkt. Und da sind die Tiefseehafen, ich spreche es bestimmt falsch auf, Anaklia und der Containerhafen von Poti ziehen darauf ab, Georgien als wichtigen Akteur im Warenverkehr zu etablieren. Also scheinbar gibt es da zumindest wirtschaftlicherseits auch eine Annäherung an China, wenn man diesem Table-Media-Bericht hier Glauben schenken mag.
Ja, das ist interessant. Wusste ich auch nicht. Ich kann auch leider bei der Aussprache von den beiden Häfen nicht weiterhelfen. Also da bin ich in Georgien auch häufig gescheitert an Aussprachen von bestimmten Wörtern. Aber auf jeden Fall interessant. Ich glaube, man muss sich dann wahrscheinlich nochmal anschauen, was dieses Freihandelsabkommen de facto bedeutet, weil Georgiens Wirtschaft ja massive Probleme hat und ich weiß gar nicht, wie groß die Exportmengen nach China tatsächlich sind. Also mein Gefühl wäre, dass das wahrscheinlich ein politischer Move ist, um möglicherweise Abhängigkeiten zu schaffen oder die Beziehungen zu stärken zwischen beiden Ländern. Aber sicherlich sind die Exporte Georgiens nach China für China komplett irrelevant. Und ich glaube, für die georgische Seite wahrscheinlich auch nicht wichtig. Interessant ist, dass der größte Exportmarkt für Georgien nach wie vor Russland tatsächlich ist. Aber da geht es um relativ marginale Summen. Für Georgien immer noch sehr, sehr wichtig, wirtschaftlich Tourismus. Und die wirtschaftliche Entwicklung, die Sie vorhin auch mal angesprochen haben, mit relativ hohen Wachstumszahlen, die es tatsächlich gab in den letzten Jahren, die waren einerseits davon oder sind, glaube ich, darauf zurückzuführen, dass eben auch über Georgien deutlich mehr Waren Richtung Russland kommen, um Sanktionen zu umgehen. Das sieht man ja auch in anderen Ländern in der Region. Kasachstan war immer so ein Beispiel, wo nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine plötzlich die Kühlschrankzahlen ums 500-fache, ungefähr, also 500% gestiegen sind. Nicht, weil die Kasachen plötzlich viel mehr Kühlschränke gebraucht haben, sondern weil es eben einen Umsatz Punkt für Warenströme Richtung Russland war. Und ich glaube, das ist in Georgien auch der Fall.
Ja, vielleicht noch eine Ergänzung. Diese chinesischen Investitionen sind natürlich auch im Rahmen dieser neuen Seidenstraße. Und genau, da ist es schon nicht uninteressant. Also ich habe gerade nochmal geguckt, zum Beispiel bauen die Chinesen, also wie es so typisch ist in diesen Regionen, sind die einzigen quasi, die ein ernsthaftes Angebot abgegeben haben für den Ausbau des Tiefseehafens in dieser Anaklia-Stadt, wie auch immer es ausgesprochen wird. Also spricht auch ein bisschen dafür, dass zumindest, also für China ist das schon interessant, glaube ich. Vielleicht nicht unbedingt im Sinne der Produktivität, aber doch, dass man zumindest seinen Wirkungsgrad so ein bisschen auszahlt. Da ist so ein Land, was das gerne annimmt.
Sorry. Und wo man vielleicht auch versucht, in dieses Vakuum zu stoßen. Also wenn es eben diesen Weg in die Europäische Union jetzt gerade nicht gibt, sondern es da die Probleme gibt, Russland, auch das ist ja kein, es ist ja trotzdem noch so, dass auch die Georgier natürlich sagen, 20% von uns, von unserem Land sind von Russen besetzt. Also auch da fängt man ja nicht plötzlich an, ohne Vorurteile und ohne diese politischen Probleme auf die Beziehung zu Russland zu schauen. Und das ist sicherlich eine Situation, die China, was ja geopolitisch unglaublich strategisch vorgeht, weiß für sich zu nutzen.
Danke, danke. Elbi.
Ich hatte noch eine Frage. Wir waren ja schon bei Beziehung ungefähr Russland, Georgien. Bei der Situation in der Ukraine war es ja so, dass tatsächlich Ukrainer gab, die so eine Zugehörigkeit zu Russland gespürt haben, also vor allen Dingen im diesen Donbass-Bereich, das war ja auch so ein bisschen der Urheber des ganzen Konflikts, hat mich interessiert, gibt es in Georgien auch sowas? Also wir hatten ja schon die jungen Menschen, die so die Tendenz zur Europäischen Union spüren und da gerne hintendieren, aber gibt es denn da auch in Georgien Menschen, die so eine Tendenz zu Russland spüren oder zum anderen Land so eine Zugehörigkeit, so eine Tendenz, wo sie sagen, ja, da wollen wir hin?
Also sicherlich nicht in derselben Dimension, wie das in der Ukraine der Fall war. In Georgien sind es dann tatsächlich, glaube ich, eher die beiden Regionen, Abkhazien und Südossetien, die auch jahrelang oder eine Zeit lang eigenständig waren und dann nach dem Zerfall der Sowjetunion Teil Georgiens geworden sind, aber wo man, glaube ich, auch nie ganz sicher war, wie sehr man denn jetzt eigentlich zu Georgien dazugehört. Und das hat dann natürlich Russland auch genutzt für sich und hat diese Unabhängigkeitsbestrebungen in den Regionen genutzt. Aber in dem Ausmaß, wie das in der Ukraine der Fall ist, dann das ist in Georgien nicht der Fall. Also die Georgier sind schon ein sehr, sehr stolzes, sehr ja, nationalbewusstes Volk eigentlich, was sehr patriotisch auch ist.
Gut, wir haben jetzt, glaube ich, ganz viele Aspekte gehört und so ein bisschen Grundlagen gelegt. Ich würde jetzt gerne mal den Bogen zum Anfang zurückspannen. Also auf unsere generelle Frage, die wir eigentlich diskutieren wollen, und dafür haben wir jetzt ganz viele Grundlagen. Nee, Hans hat noch einen Punkt. Hans, dann kannst du erstmal den Punkt bringen und dann gehe ich zur Diskussion. Ich gebe dir gerne immer das Wort.
Ja, danke. Das ist sozusagen jetzt die Anschlussfrage. Welche Interessen hat denn Russland, namentlich Putin, im Hinblick auf Georgien, also bei der Ukraine ist es klar, hat er jetzt auch nochmal betont, dass für ihn Russland und Ukraine eins ist und er von daher auch Anspruch hat. Gibt es irgendetwas Vergleichbares im Hinblick auf Georgien oder ist das eigentlich eine zu vernachlässigende Größe aus Putins Sicht, wo er nur sagt, ich will da irgendwie eine Form von Ruhe und Puffersituation haben?
Ich glaube eher Letzteres, also sicherlich nicht in derselben Dimension wie in der Ukraine das der Fall ist. Aber natürlich wäre es auch nicht in Putins Interesse, wenn sich Georgien so stark Richtung Europäische Union dann doch wieder bewegen würde, dass es am Ende zu einem EU-Beitritt kommen würde oder möglicherweise dann irgendwann zu einem NATO-Beitritt. Also ich denke, das ist auf jeden Fall entgegen seinen Interessen. Aber die geopolitische Relevanz, wirtschaftliche Relevanz, auch historische Situationen in der Ukraine ist natürlich eine ganz andere. Also nicht in dem Ausmaß in Georgien zu vergleichen.
Gut, und damit weiterfahren.
Sehr kurze Antwort auf eine sehr komplexe Frage, ne?
Das sind die Besten.
Okay, ja. Das sagt derjenige, der immer die längsten Antworten gibt, aber auch die besten.
Okay. Manchmal ist es auch beides.
Ja. Vielleicht sind sie auch mehr trainiert auf die Kürze des Beitrags, wo der Beitrag nicht so lange sein darf. Und das ist ja für so ein Medium, in dem wir hier sind, auch durchaus möglich, länger zu sein. Wir spannen den Bogen mal zurück zum Anfang. Die eigentliche Frage, die wir diskutieren wollten, und dafür haben wir jetzt, glaube ich, ganz, ganz viele Grundlagen gelegt, ist ja die Frage, ob nun dieser Prozess, der aktuell sowieso gestoppt ist, ne? Also wir reden jetzt über keinen aktuellen Prozess, wo es irgendwie Verhandlungen gibt, aber gehen wir mal einen Schritt weiter und überlegen, es würde wieder Verhandlungen aufgenommen werden in Zukunft, ob das überhaupt sinnvoll wäre. Und ich würde die Frage vielleicht erstmal, Herr Klaus, Sie können ganz kurz sich nochmal entspannen, in die Runde geben. Also haltet ihr überhaupt eine weitere, ja, ich nenne es mal Annäherung der EU an Georgien, irgendwie in einer Art Aufnahmeprozess überhaupt für sinnvoll oder... Gleiche Frage damit verbunden, wenn das nicht der Fall ist, wie würdet ihr dann diesen Prozess beschreiben, wie sich EU zu Georgien verhalten soll? Ein Assoziierungsabkommen gibt es ja eh schon, aber darüber hinaus ist man nicht gekommen. Wie würdet ihr diese Beziehung dann gerne sehen? Und Herr Klausel ist am Ende dann quasi der Schlussjoker, nachdem Hans uns seine Position noch dargestellt hat. Aber TM, du kannst erstmal starten.
Ja, ich als Georgier TM-Schwili, nein, Spaß, also ich finde, Georgien sollte seine Beziehungen zur EU vertiefen. Das ist auch aus EU-Perspektive interessant, weil die EU eigentlich an Verbündeten im Kaukasus interessiert sein dürfte und auch an Stabilität im Kaukasus interessiert sein dürfte, weil es ja immer so die Frage ist, woher beziehen wir unsere, naja, leider noch bezogenen Brennstoffe, siehe Öl zum Beispiel, und die kommen ja aus Aserbaidschan, also Nachbarland, die Ölfelder bei Baku, und es ist immer schon gut, wenn die Lage politisch relativ stabil ist, dass man da durchaus ja, die Möglichkeit hat, sozusagen von dort tatsächlich Ressourcen zu beziehen, gerade wenn man sich unabhängig von Russland machen will. Ich denke, dass es durchaus im Interesse der EU ist, weiter mit Georgien zusammenzuarbeiten und zumindest die Demokratie, die da im Bestreben ist, zu unterstützen. Man sollte aber keinen Konflikt forcieren. Natürlich ist es das Recht des georgischen Volkes, unabhängig zu leben, wie so viele Völker, die in der Kaukasusregion leben. Also es gibt, das ist ja eine unfassbare Vielfalt an Völkern und Ethnien, die dort vorhanden ist. Das kann man gar nicht, also das kann man mit wenigen Regionen eigentlich vergleichen, mit Indien zum Beispiel oder mit Regionen in Afrika, dass man wirklich so eine unfassbare Vielfalt hat. Und der russische Einfluss dort sorgt natürlich dafür, dass viele, sage ich mal, gar nicht die Möglichkeit hatten, einen Staat zu gründen oder sich zu entfalten. Georgien hat das große Glück, dass das der Fall ist. Und im georgischen Interesse ist natürlich, oder im Interesse vieler georgischer Bürger, dürfte es natürlich sein, dass dieser Staat fortbestehen hat und nicht irgendwann in Russland wieder absorbiert wird. So wie zum Beispiel Belarus es in den nächsten Jahren geschehen dürfte. Mache ich jetzt mal die Prognose. Und zwecks dessen, damit diese georgische nationale Identität erhalten bleibt, kann es durchaus sein, dass eben solch eine Gratwanderung zwischen EU und Russland notwendig wird oder notwendig sein wird und man nicht die direkten Ziele anstreben kann, die vielleicht ein Teil der Bevölkerung, gerade der jungen Bevölkerung in den urbanen Räumen anstrebt, der EU beizutreten. Deswegen denke ich, dass die EU zwar, sage ich mal, Verhandlungen annehmen kann und durchaus, sage ich mal, investiert in die Region sein kann, es aber nicht in zu starkem Maße forcieren sollte, gerade auch da in Georgien noch gar nicht die Grundlagen vollständig geschaffen sind, siehe das Oligarchentum, siehe mangelnde funktionierende Demokratie, siehe Einschränkung der Meinungsfreiheit und so weiter und so fort. Also da muss eine Gesellschaft auch erst reinwachsen und eine Gesellschaft muss es auch wirklich wollen und dann aus eigenem, ja, Bestreben erreichen. Und ich denke, dass Georgien einfach diesen Schritt noch nicht vollständig gegangen hat und vielleicht auch erstmal nicht vollständig gehen wird. Auch wenn ich persönlich es mir definitiv wünschen würde für das Land, für die Leute, die da leben und auch aus Sicht der EU.
Das ist jetzt eine taffe Ansage, der ich nicht viel ergänzen werde, aber einen Punkt noch dazu. Ich denke, dass nicht nur Georgien noch ein paar Schritte braucht, um ja, der EU näher zu kommen, sondern auch die EU umgekehrt. Gerade im Hinblick auf ja das Abstimmverhalten oder die Skepsis auch innerhalb der EU, ja jetzt konkret an Ungarn gedacht,
sich dann doch einige Streitigkeiten intern, die noch ausdiskutiert werden müssen, vielleicht auch nicht gänzlich, also sicher nicht gänzlich werden, aber ja, da denke ich doch, dass es noch Zeit braucht und ja, dass einfach eine falsche Signalwirkung wäre, da jetzt eine Bereitschaft, eine kompromisslose Bereitschaft zu zeigen. Also ja, die Demokratieförderung, die TM angesprochen hat, die halte ich auch für extrem wichtig in Georgien.
Ich denke, auf die Demokratieförderung kann man sich insgesamt einigen. Ich würde einfach plump einwerfen, wer mit Polen und Ungarn zurechtgekommen ist, kommt mit Georgien zurecht. Die Frage ist natürlich, ob das so im Sinne von Georgien ist. Was ich hier mitnehme, ist, dass Russland definitiv eine aktive Bedrohung ist. Und das ist ja auch das Problem, was die Ukraine schon seit Jahrzehnten gehabt hat. Sie wollen ja irgendwie, die Ukraine wird ja auch in die EU rein, aber wenn halt Russland vor deiner Haustür steht und sagt, mach mal nicht, ist es halt ein bisschen schwierig. Aber ich denke, von EU-Seiten spricht tatsächlich wenig dagegen. Klar, es gibt immer irgendein Arschloch, das sich querstellt und sagt, nee, machen wir jetzt doch nicht. Aber ich denke, das Problem wird da tatsächlich eher großes Russland sein, das da vor um die Ecke luschert und der Meinung ist, es hat da irgendein Mitbestimmungsrecht. Genau.
Tja, willst du nochmal reagieren, bevor wir den Ball zur Hand
spielen? Ich habe einen ganz tragenden Punkt vergessen, der eigentlich super relevant für die Entscheidung aus Sicht der EU-Perspektive ist. Und das ist der Konflikt, der in Südossetien und Abchasien besteht. Denn wir wollen eigentlich kein zweites Zypern. Also wir sehen ja, die Lage in Zypern ist schon schwierig, seit die Türkei da, ja, sage ich mal, tätig geworden ist und der Meinung ist, ja, wir leben nicht, also wir leben noch im 20. oder 19. Jahrhundert und müssen territorial expandieren, weil es extrem wichtig ist für unser Ansehen, so wie es Russland ja scheinbar auch tut. Und ich denke, dass man in dem Zug Georgien vielleicht nicht mit Polen oder Ungarn in dem Maße vergleichen kann. Also ich kann verstehen, wo LB herkommt, auf jeden Fall, weil ich schon denke, dass es sehr viele Parallelen gibt. Aber solange diese territorialen Konflikte bestehen und dieses Potenzial eines militärischen Eingriffs Russland auch aufgrund der Nähe, also die Nähe zu Russland ist ja allein geografisch schon viel mehr gegeben als zur Europäischen Union, dass dieses Konfliktpotenzial so groß ist, dass die EU gut daran tut, Vorsicht walten zu lassen, zumal die Region gerade nach Süden hin ja auch noch mehr zu einem, ja, geopolitischen Pulverfass wird, wenn man jetzt schaut, also das war es ja auch historisch schon nach dem Zerfall des Osmanischen Reiches, die Armenier, die ultradiverse Kaukasusregion und dann südlich davon natürlich der Nahe Osten, zum Beispiel auch die Kurden, die bis heute keinen eigenen Staat haben. All das, also die Region ist jetzt nicht von extremer Stabilität geprägt und da sollte man auf EU-Seite wirklich, ja, sich erst richtig sicher sein, bevor man in eine wirklich feste Erweiterung forcieren kann.
Amen, amen. Hans, hast du noch was zu ergänzen?
Ja, ich beziehe mich auch auf LB, dieser schöne Satz, wer mit Ungarn und Polen zurechtkommt, kommt auch mit Georgien zurecht. Ich würde den mal umdrehen, wer mit Polen und Ungarn nicht zurechtkommt, das ist nämlich die Situation der EU aktuell, der kommt mit Georgien zusätzlich erst recht nicht zurecht. Ich sehe das Problem eigentlich eher in den inneren
Strukturen. Oh Hans, du bist ganz doll abgehackt. Und jetzt ist er wahrscheinlich komplett weg. Hans, wenn du uns hören kannst, du bist leider fast weg.
Ja, ich.
Ja, du bist.
Das ist erstaunlich. Ich bin eigentlich. Moment mal. Halt. Was ist hier los?
Du kannst ja mal ganz kurz checken. Dann gebe ich den Ball erstmal an Herrn Klauser. Dann kannst du noch mal am Ende gerne.
Ja, okay. Ja?
Dann prüfst du das mal derzeit. So, ja. Herr Klauser, Sie haben jetzt ein paar Argumente ja schon gehört, inklusive die tragenden Erwägungen, wie vor Gericht von TM vorgetragen. Jetzt sind wir auf Ihre tragenden Erwägungen gespannt.
Ja, ich glaube, das Stichwort Vorsicht walten lassen ist wahrscheinlich das, was es jetzt in der aktuellen Situation ziemlich gut trifft. Und ich glaube, das gilt letztendlich auch für beide Seiten. Auch der georgische Traum hat sich ja weiter letztlich alle Optionen offen gehalten. Man sagt, nach wie vor, dass man Teil der Europäischen Union werden möchte. Man handelt gerade sehr anders. Man sagt aber auch, dass man da eben mehr Zeit für braucht und dann 2028 nochmal schauen möchte. Und wer weiß, wie 2028 die Situation in der Ukraine ist. Also ich glaube, da versucht man einfach abzuwarten und auf Zeit zu spielen und beide Seiten nicht vollends zu verprellen. Und ich glaube, letztlich gilt es auch für die Europäische Union. Und es zeigt vielleicht, wie man reagiert hat auch auf die Situation in Georgien. Natürlich hat man das verbal scharf verurteilt und man hat auch bestimmte Sanktionen verhängt. Aber man ist auch nicht den entscheidenden Schritt gegangen und hat gesagt, wir brechen diese Beziehung jetzt ab und wir sehen auch in der Zukunft keine Möglichkeit mehr, dass Georgien Teil der Europäischen Union wird, wenn sich die Situation dort verändert. Und ich glaube, sie kann sich relativ schnell wieder verändern, wenn der georgische Traum oder wann auch immer es eine starke Opposition gibt, die geschlossen auftritt, dann sagt, wir wollen die Situation wieder verändern. Ich glaube, Fakt bleibt erstmal, dass 70% ungefähr der Georgier Richtung EU wollen. Und das muss man erstmal so anerkennen, auch wenn es politisch gerade in Georgien nicht wirklich der Fall ist. Aber dieses Stimmungsbild in der Bevölkerung gibt es ja noch. Und dann wird man sehen, glaube ich, in 2, 3 Jahren vielleicht, wie die Lage in der Ukraine ist, wie sie geopolitisch insgesamt ist. Und dann werden, glaube ich, beide Seiten schauen, wie man sich aufstellt. Ich glaube, wenn man irgendwann zu dem Schluss kommt, dass man dem Ganzen nochmal einen Versuch geben möchte, dann braucht es auch von der Europäischen Union Commitment, weil das Commitment hat man auch vor 2022 sehr, sehr begrenzt nur gesehen. Und da ist relativ wenig passiert von Seiten der Europäischen Union. Und ich glaube, wenn man diese Perspektive nochmal wirklich aufmacht, dann muss man auch der georgischen Politik und auch der georgischen Bevölkerung dann schon diese Option geben, dass es wirklich eine realistische und wahrscheinlich relativ zeitnahe Perspektive ist. Aber der Weg dahin ist sehr, sehr weit, politisch, rechtsstaatlich, juristisch oder was die Situation der Menschenrechte, der Justiz in Georgien angeht, da ist schon noch auch wirtschaftlich ein sehr, sehr weiter Weg vor beiden Seiten, der aber begangen werden kann.
Ja, ich glaube aber auch, also ich stimme Ihnen davor komplett zu, also so einer klassischen Pro-Kontra-Liste steht auf Pro nicht super viel. Da steht vielleicht noch, dass in der Verfassung das verankert ist. Aber da hört
genau,
schon
das
auf.
Ist ja auch ganz interessant, dass der georgische Traum das noch nicht geändert hat und dass man da auch den entscheidenden Schritt noch nicht geht. Und ich glaube, das passt eigentlich zu diesem Vorsicht walten lassen und noch nicht ganz alle Verbindungen abkapseln.
Genau, sorry, wenn ich da dafür wäre ich auch
reingegrätscht bin.
Ja, nee, alles gut, alles völlig in Ordnung. Dafür wäre ich auch nicht unbedingt, man sollte schon die Beziehung walten lassen. Das Land liegt auch geostrategisch super interessant, darf man auch nicht ganz vergessen in dem Falle. Aber ja, tatsächlich spricht gerade alles noch dagegen in der aktuellen Zeit und ich bin noch ein bisschen skeptisch. Also wenn man jetzt nochmal ein bisschen Berichterstattung dazu liest und sieht, dass sich gerade Viktor Orban von allen Menschen, gerade Viktor Orban hinstellt und sagt, ja, ich finde die Entwicklung in Georgien sehr positiv, ja, dann weiß man, wie der Hase läuft quasi und welche Gefahren daraus wachsen. Und wenn wir schon genug, also das LBs Gedanke zwar an aller Werten, aber ich glaube, Hans wollte darauf verweisen, dass ja gerade die Problematiken mit diesen Ländern ja gerade vorhanden sind. Und wir haben gesehen, wie die Wahlen in Polen ausgegangen sind, trotz unserer tollen Vorberichterstattung dazu, die AHA so toll moderiert hat. Dann wissen wir, welche Gefahren waren. Deshalb bin ich ganz bei Ihnen. Ich sehe auch die Gefahr. Gleichzeitig sollte die EU die Beziehung trotzdem aufrechterhalten. Wir haben darüber gesprochen, dass es ja auch Ablehnungen durchaus gibt gegenüber Russland. Und da kann man ja durchaus diese Beziehung in der Zukunft nutzen. Vielleicht wäre das so ein kleines Ergebnis. Und vielleicht, Herr Klauser, können wir ja in ein paar Jahren nochmal drüber sprechen, wenn Sie dann nicht mehr nur als Journalist tätig sind, sondern als wie nennt man sich beim ZDF, als Stationsleiter, Büroleiter, wie heißt es denn da korrekt?
Studioleiter.
Studioleiter, genau.
Ja, wir schauen mal. Ich spreche so oder so gerne nochmal mit Ihnen, völlig egal in welcher Funktion, und freue mich, wenn wir nochmal drüber sprechen können und vielleicht dann die Perspektiven ein bisschen positiver und optimistischer sind.
Ja, wir sind immer sehr pessimistisch in vielerlei Hinsicht, aber das ist leider aktuell auch ein bisschen die Weltlage. Herr Klauser, wir danken Ihnen recht herzlich, dass Sie sich heute für uns Zeit genommen haben und mit uns auf Georgien geblickt haben, und wir hoffen, dass wir in dieser Stunde so einen kleinen Einblick in das Land geben konnten.
Sehr gern. Danke, dass ich dabei sein konnte. Und es ist kein Witz, ich gehe jetzt tatsächlich mit Kollegen zum Georgier, weil, wie gesagt, es ist ja hier in Moskau. Es gibt direkt neben unserem Studio einen und der ist tatsächlich unser Place to be, wenn es lange Abende gibt oder späte Schalten, Beiträge und man eine kleine Stärkung zwischendurch braucht.
Okay, und dann essen Sie jetzt, was ist Ihre erste Wahl? Sie haben ja vorhin zwei Gerichte genannt. Was ist jetzt das Erste, was Sie wählen werden?
Ja, ich habe die Chachapuris, glaube ich, ein bisschen überessen und jetzt bin ich eher beim Ochachuri. Das ist ein Gericht, was aus unterschiedlichen Gemüse, Fleischarten etc. besteht, auch sehr lecker ist, und ich glaube, das ist heute meine Wahl.
Okay, gut, jetzt gehen wir alle hungrig ins Bett oder wann immer man diese Folge hört, man steht hungrig auf oder wie auch immer. Auf alle Fälle nochmal herzlichen Dank und damit sind wir quasi am Ende der zweiten Sommerfolge angekommen. Wie schon angekündigt, war die Folge 1 ja mit Blick auf Serbien, Folge 3 wird den Blick auf die Türkei richten und dann haben wir ein kleines ja, Geschenk quasi für den Sommer, für die Überbrückung bis zur nächsten regulären Folge gegeben. Denkt an die allgemeinen Möglichkeiten des Feedbacks via Social Media oder im Zuge des Links und denkt daran, wir wollen ja auch eine zweite FAQ-Folge formulieren. Auch dafür ist der Link nochmal eingestellt für Fragen für diese Folge. Wir haben bei der ersten Folge, weiß Gott, nicht alle eure Fragen beantworten können. Wir wünschen euch bis dahin einen schönen Sommer. Bleibt politisch und bis bald. Tschüss.
Das war der Politikgeflüster-Podcast. Schickt uns gerne Feedback per Mail oder besucht uns in den sozialen Medien. Bleibt politisch und bis bald.